Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zunächst, wie schon angegeben, den Predigttext lesen. Wir lesen aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 2 ab Vers 21 bis Vers 35. Und als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht: Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Der kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, ganz zu Beginn möchte ich einmal zur Abwechslung kurz die Gliederung der heutigen Predigt angeben. Und ich möchte dabei ganz besonders auf 3 Punkte eingehen. Erstens auf das Wirken des Heiligen Geistes bei der Geburt Christi. Zweitens auf diese kleine Passage, die von dem Heil für alle Völker redet. Und drittens auf das Vorbild des Simeon. Ich möchte nochmal sagen, das ist keine Gliederung des Textes, die auch nicht dafür geeignet ist, den Text vollständig zu beschreiben, sondern es ist eine willkürliche Betonung von 3 Punkten dieses Textes, die heute die Grundlage für diese Predigt sein sollen. Zunächst möchte ich einmal über den Inhalt der Verse 21 bis 24 einsteigen und diese behandeln. Wir haben in der ersten Lesung heute ja schon einiges über das Gesetz und die Anweisungen für Wöchnerinnen, also für Frauen, die gerade ein Kind bekommen hatten, gelesen. Und so war Jesus ein Jude und er musste am 8. Tag beschnitten werden. So verlangte das Gesetz es Und so geschah es auch. Zweitens, er wurde Jesus genannt, weil Gott das durch den Engel anordnete und genau so geschah es auch. So wie wir es in Lukas 1, vielleicht auch in diesen Tagen gelesen haben. Seine Mutter Maria musste sich 7 Tage nach ihrer Geburt reinigen, weil es das Gesetz verlangte und genau so geschah es auch. Danach brachte sie Jesus in den Tempel, um ihn dem Herrn darzustellen. Das heißt, genauso wie das Opfer der Erstgeburt vor Gott zu bringen war, so wie wir es aus dem 2. Buch Mose Kapitel 13 kennen, genauso wurde Jesus als der Erstgeborene auch hier in den Tempel gebracht und dargestellt. Geopfert aber wurden nach dem Gesetz nicht die Kinder, sondern in unserem Fall Turteltauben. Wenn das Geld für ein Lamm nicht ausreichte. Im Grunde sollte ja, wenn es möglich war, wenn es finanziell möglich war, ein Lamm gekauft werden und geopfert werden. Im Falle von Jesus hatte das Geld nicht ausgereicht und deswegen wurden Tauben gekauft und diese Tauben geopfert. Und genau so, wie es das Gesetz verlangte, so geschah es auch bei Jesus. Alles, was in diesen Versen gesagt wird, kann man im Kern ganz kurz zusammenfassen. Bei der Geburt Jesu wurde alles genau nach den Vorschriften des Gesetzes durchgeführt. Ich glaube, dass auch das Ziel dieser Verse ist, uns zu vermitteln, dass Jesus als junger Mensch ein ganz normaler, völlig normaler Jude war, der bei völlig normalen jüdischen Eltern aufwuchs. Und ich erlaube mir einfach, Josef und Maria hier als Eltern zu bezeichnen, obwohl der Text ganz fein hier unterscheidet zwischen Josef und der Mutter Jesu. Dennoch würde ich sagen, ist es legitim, die beiden als Jesu Eltern zu bezeichnen, obwohl Josef hier in unserer Passage ja durchaus hätte als Vater erwähnt werden können oder als Elternteil oder was auch immer. Aber er wird bewusst mit dem Namen erwähnt, wogegen Maria auf der anderen Seite als Mutter erwähnt wird. Eine Kleinheit, die man vielleicht überlesen kann, die eine Rolle spielt, aber erlaubt mir einfach hier aus praktischen Gründen von den Eltern zu reden. Diese Eltern waren völlig normale jüdische Eltern. Und selbstverständlich ist das nicht die einzige Aussage dieses Abschnittes, aber es ist meiner Meinung nach die Kernaussage. Es war alleine Gottes langer Plan und sein Handeln an der und für die Erstgeburt, die hier vor uns steht in absoluter Vollendung. Und allein darüber würde es sich lohnen, eine ganze Predigt zu halten. Genauso stellt sich die Frage der Bedeutung der Opfer, die sich insbesondere hier bei Jesus erfüllt. Aber wir wollen heute nur diesen einen Kern festhalten und diese wunderschöne Hülle oder die Details vernachlässigen. Ist vielleicht so wie bei den Weihnachtsgeschenken, wo wir heute mal nur auf den Inhalt achten und weniger auf die Verpackung, die sehr liebevoll zusammengestellt wurde und sicher auch wert wäre, damit mehr Zeit zu verbringen, als nur sie auseinanderzurupfen, um an das Geschenk ranzukommen. Der Kern ist also heute hier, dass Jesus alles, was das Gesetz verlangte, auch als junger Mensch, ein paar Tage auf dieser Erde, genau nach dem Gesetz erlebte. Seine Eltern handelten nach dem Gesetz und er wurde dem Gesetz gemäß behandelt. Und das ist insofern auch wichtig, denn wir verstehen ja, dass dadurch auch Jesus selbst unter das Gesetz gestellt wurde. Durch die Beschneidung war er ein Jude und gleich seinem Volk und damit auch gleich seinem Volk unter das Gesetz getan. Jesus hätte tatsächlich als sündloser Mensch ohne Beschneidung auskommen können. Als einziger vielleicht. Und er hätte auch so, wenn er nicht beschnitten wäre, zum Retter aller Menschen werden können. Der Grund, warum er hier beschnitten wurde und warum hier alles dem Gesetz gemäß verlief, war nicht, dass er zu klein war, um sich zu wehren, sondern damit wirklich alles so, wie Gott es verheißen und vorgesehen hatte, auch in die Tat umgesetzt wurde. Oder wie wir das aus der Perspektive des Hebräerbriefes auch verstehen könnten. Dort heißt es im Kapitel 4, im Vers 15, dass Jesus uns in allem gleich wurde. Und auch dies ist hier genau der Fall. Auch in der Beschneidung wird er uns gleich, indem er unter das Gesetz gestellt wird. Und so wie jeder Mensch, wenn er hätte Heil erlangen wollen, das Gesetz hätte halten müssen, hätte auch Jesus das Gesetz halten müssen. Und er hielt es. Also er wurde gleich wie wir. Er wurde genauso wie wir auch versucht. Nur wie heißt es so schön im Hebräerbrief? Jedoch ohne Sünde. Dadurch, dass er unter das Gesetz kam, heißt das nicht, dass er Sünder war wie wir, sondern dass die Forderung des Gesetzes gegen ihn stand. Und deshalb leitet der Heilige Geist Lukas hier, als er das Evangelium auch aufschrieb, auch zu einer wertvollen Zusammenfassung dieser Ereignisse. Wer den Text noch aufgeschlagen hat, kann gerne noch einmal in Vers 39 schauen. Und dort heißt es, und nachdem sie alles vollbracht hatten, nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie zurück nach Galiläa. Nachdem sie alles vollbracht hatten, nach dem Gesetz des Herrn. Das ist die Zusammenfassung dieser Passage. Es sollte tatsächlich alles genau nach dem Gesetz passieren. So war es für Jesus am angenehmsten, als er auf die Welt kam. Die Probleme würden später schon noch früh genug kommen. Vielleicht ist uns eben beim Lesen von Vers 39 etwas aufgefallen, diese Zusammenfassung. Nachdem sie alles vollbracht hatten nach dem Gesetz des Herrn, steht eben nicht in Vers 25, direkt nachdem die Eltern im Tempel waren, Jesus darbrachten, ihn beschnitten ließen und opferten, sondern sie finden wir in Vers 39. Und wenn das nicht direkt danach steht, sondern einige Verse später, dann hat das einen guten Grund. Und deshalb wollen wir jetzt auch genau auf diese Passage achten, die wir hier mittendrin finden, nämlich die Ereignisse um Simeon und Hanna, insbesondere hier um Simeon. Aber halten wir zunächst einmal den Merksatz für den ersten Teil oder für den ersten Punkt fest. Ich hatte es schon einige Mal gesagt, in der Geburt Jesu, da erfüllte sich das Gesetz Gottes haargenau. Die Herrlichkeit Gottes wurde sichtbar. Die Erfüllung des Gesetzes, beziehungsweise hier deren Anfänge, ziehen, wenn wir weiterlesen, sogar einen großen Segen nach sich. Einen sehr großen Segen sogar. Der sogar direkt in der Umgebung, in der Nähe von Jesus zu spüren war. Als Jesus als Kleinkind, als Baby in den Tempel gebracht wurde, geschah in einer Beziehung etwas Segensreiches, aber dennoch völlig Überraschendes. Dort im Tempel, da warteten zwei Menschen auf Jesus, deren einziger Sinn im Leben darin bestand, auf ihren Retter und Heiland zu warten. Ich muss ehrlich gestehen, dass mich diese Begebenheit schon viele Jahre fasziniert hat. Es gab tatsächlich Menschen, die ihr ganzes Leben darauf warteten, dass der Heiland in ihr Leben kommt. Menschen warten ein Leben lang auf Jesus. Wer sich für so etwas entscheidet, sein Leben lang auf Jesus zu warten, der ist tatsächlich zu beneiden. Sind wir dabei nicht zu schnell mit den Ableitungen für unser Leben? Vielleicht denken wir jetzt, dass es eine nachahmenswerte Eigenschaft ist. Aber dort im Tempel, da finden wir Menschen, die nicht aus eigener Kraft und nicht aus menschlichen Motiven heraus im Tempel waren. Nein, das sind vielmehr Menschen, die vom Heiligen Geist in den Tempel gesendet wurden. Der Heilige Geist wirkte wunderbar während der Zeit der Geburt Jesu. Nämlich genau so, dass hier Israeliten ihre ganze Hoffnung auf Jesus alleine setzten. Aber wir lesen auch nicht, dass der Tempel voll war von einem Volk, das auf ihn wartete. Wenn wir zählen, dann reicht uns eine Hand aus. Zwei Personen warteten im Tempel auf ihn. Zwei Personen hatte der Heilige Geist dorthin geführt. Und beachten wir, dass es tatsächlich so war, dass der Heilige Geist auf Simeon war. Vielleicht überlesen wir das gerne an dieser Stelle. So steht es ganz klar in Vers 25. Dort heißt es eindeutig, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Der Heilige Geist wirkte wunderbar während der Zeit der Geburt Jesu. Und lasst uns diesen Gedanken nun einmal weiterverfolgen. Der Heilige Geist spielte nämlich in der Zeit um Jesu Geburt eine wichtige Rolle. Und dies wurde oft sichtbar. Soweit ich mich erinnern konnte, wird er aber auch gerne in dieser Zeit übersehen. Ich hoffe, dass wir am Ende dieser Textbetrachtung auch verstehen, warum wir so schnell das Wirken des Heiligen Geistes übersehen. Das ist gar nicht untypisch bei der Betrachtung von dem, was der Heilige Geist tut. Hatte er nicht Maria überschattet und dieses Kind in ihrem Leib geschaffen? Hatte er nicht die Hirten auf dem Feld zur Krippe geführt? Hatte er nicht genauso Johannes und Jesus vor ihrer Geburt erfüllt? War es nicht so, dass auch Zacharias und Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt waren? Ist uns eigentlich klar, wie groß der Anteil des Heiligen Geistes zu der Zeit der Geburt Jesu war? Wie wichtig eigentlich der Heilige Geist an Weihnachten ist? Oder denken wir vielleicht nur an Jesus? Vielleicht sogar an das Christkind? Oder Jesus als einen kleinen Knaben mit stinkenden Windeln? Oder ist mittlerweile Jesus nur noch der geschenkebringende Weihnachtsmann geworden? Und dann ist vielleicht Weihnachten umso besser, je größer die Geschenke sind. Hoffentlich ist es bei euch nicht so weit gekommen. Aber wenn wir uns umschauen, dann entdecken wir das leider oft. Bedenkt doch noch einmal bitte an das Wirken des Heiligen Geistes. Ist uns eigentlich klar, wie überaus wichtig und notwendig sein Wirken an Weihnachten ist? Und mehr noch, lag nicht die Verheißung des Johannes über dem Volk, dass Johannes mit Wasser bei Jesus mit dem Heiligen Geist taufen wird? Und vielleicht noch einen Schritt weiter. Wie lautet eigentlich die Zusammenfassung der ersten 12 Jahre des Lebens Jesu? Wenn wir etwas weiterlesen, finden wir es. Er wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Er wurde stark im Geist. Von dem Tag der Geburt Jesu begann der Heilige Geist einen Dienst, der mit keinem anderen Dienst vergleichbar ist. Eigentlich sollte dies ja auch alles keine Überraschung sein, denn wir wissen ja, dass es das Meisterstück des Heiligen Geistes ist, von Jesus zu zeugen. So wie wir es vielleicht aus Johannes 16 kennen. Wo Jesus einmal zu den Jüngern sagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen, könnt es jetzt nicht aushalten. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Was bleibt am Ende, ist nicht, dass der Heilige Geist von sich selbst zeugt. Und genau deshalb ist es auch völlig naheliegend, dass wir den Heiligen Geist so schnell übersehen. Denn seine Aufgabe besteht ja darin, uns auf Jesus, auf den Christus, der in die Welt gekommen ist, hinzuweisen. Ganz klar, dass der die Botschaft überbringt, nicht im Mittelpunkt steht. Sondern das, auf was er hinweist, das, was er sagt, der, auf den er hinweist, natürlich viel wichtiger ist. Denken wir. Letzten Endes ist es genauso wichtig und genauso wertvoll, dass der Heilige Geist all unsere Sinne auf Christus lenkt. Also ist es doch nicht der gute Wein, der uns an Weihnachten den Christus vor Augen hält. Auch nicht der Tannenbaum, sondern es ist die Gnade des Heiligen Geistes. Und schauen wir noch einmal in den Text, in Vers 34. Müssen wir mal umblättern, Entschuldigung. Und Simon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zur Auferstehung vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Dort heißt es doch, dass Christus ein Zeichen ist, dem widersprochen wird. Ja, aber auf was zeigt denn dieses Zeichen? Wir haben gesehen, dass der Heilige Geist uns Jesus vor Augen stellt. Aber Jesus selbst, er war auch ein Zeichen. Aber auf was zeigt er denn? Eigentlich ist auch das ganz naheliegend. Jesus selbst zeigt auf den Vater, der liebevoll seinen Sohn gesandt hat. Und wenn wir das ganz kurz zusammenfassen wollen, dann sehen wir doch, dass gerade bei der Geburt die drei göttlichen Personen zusammenwirken. Und so wird uns letzten Endes Gott in allen drei Personen geoffenbart. Und damit wird Weihnachten, die Geburt Christi, wahrlich zur Offenbarung des dreieinen Gottes. Halten wir also für diesen Abschnitt den zweiten Merksatz für heute fest. Die zweite Zusammenfassung, zur Wiederholung denke ich es gut, den ersten auch nochmal zu erwähnen. In der Geburt Jesu, da erfüllte sich das Gesetz Gottes haargenau und die Herrlichkeit Gottes wurde sichtbar. Nun die zweite Erkenntnis, die wir ableiten, es ist der Heilige Geist, der unsere Sinne auf Christus, den Erretter und Erlöser, lenkt. Weihnachten ist Offenbarung Gottes. Und bleiben wir doch noch einen Moment bei Simeon und auch bei dem Bekenntnis dieses Simeon. Wir haben vorgestern in der Predigt gehört, dass das Zeugnis von Johannes 1, besagt, dass das Heil in die ganze Welt gekommen ist, um Menschen zu retten. Also nicht nur zu Israel. Und nicht nur zu der damals lebenden Generation. Nein, Jesus ist zum Heil gekommen für alle Völker. Und lesen wir hier noch einmal aus unserer Passage, Vers 32. Dort heißt es, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. was man im Johannesevangelium vielleicht doch etwas mühsam und vielleicht auch mit Griechischkenntnissen herleiten kann, wird hier klipp und klar gesagt und auf den Punkt gebracht. Das Heil ist allen Völkern ausgebreitet. Es ist wichtig zu verstehen, dass das griechische Wort hier im Urtext im Plural steht, damit es heißt, vor den Völkern. Völker steht hier in der Mehrzahl. Die Rede ist von vielen Völkern. Auch ohne Sprachkenntnisse verstehen wir schnell, was die Bedeutung wäre, wenn hier die Einzahl stünde. Dann würde der Vers nämlich lauten, zum Heil allen Volkes oder zum Heil des ganzen Volkes. Und dann könnte man das ja leicht nur auf Israel beziehen. Aber das steht hier nicht. Vielmehr heißt es, dass Jesus zum Heil für alle Völker gekommen ist. Mit den Völkern. Da sind Deutsche gemeint, Türken, Griechen, Juden, Araber, Holländer oder jede sonstige Nation, die wir uns vorstellen können. Alle außerhalb der Juden. Der ein oder andere hat geschmunzelt eben bei der Aufzählung. Fandet ihr die Zusammenstellung vielleicht etwas komisch? Genau so, dachte ich mir, muss es den Juden früher auch vorgekommen sein. Warum hat er eben gerade die Türken erwähnt? Oder die Araber? Die hassen doch die Juden. Waren nicht aus der Sicht der Israeliten damals alle Verheißungen an Israel gerichtet? Waren nicht die anderen Völker ohne Verheißung? Konnte man das vielleicht vorher bei der Betrachtung einzelner Abschnitte noch so verstehen? So war es jetzt spätestens anders. Hatte jemand vielleicht keine Kenntnis von den Verheißungen aus dem Propheten Joel oder Jesaja oder vielen anderen Stellen gekannt, so sollte es jetzt klar sein. Als Jesus als Mensch auf die Welt kam, auf die Erde kam, wurde er zum Heil von allen Völkern gesetzt. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass niemand außerhalb von ihm gerettet werden kann. Auch in den anderen Völkern gibt es keinen anderen Errettungsweg. Und Josef und Maria hörten dies und waren verwundert. Vielleicht gehörten sie auch zu jenen Juden, die dachten, dass das Heil exklusiv nur für Israel vorgesehen war. Aber Simeon, der alte Mann, der vor ihnen stand, machte es, inspiriert vom Heiligen Geist, noch deutlicher. Jesus wird Israel aufspalten. Dieses Volk der Verheißung wird sich trennen in Christen und Juden ohne Christus. Denn alle Verheißung für Israel ist nur auf diesen Heiland, der eben geboren wurde, bezogen. Jesus ist und bleibt kein Kuschelbaby. Jesus ist kein Christkind, das Geschenke bringt. Jesus ist auch kein weltlicher Befreier, der die Herrschaft auf Erden an sich reißt. Jesus ist vielmehr gesetzt zum Fall des Volkes. Das christusfreie Israel wird fallen. Es wird untergehen. Und dennoch werden viele darin in Jesus auferstehen. Es wird ein Israel in Christus geben. Aber es wird kein Heil mehr außerhalb von Jesus geben. Es wird auch keine Trennung des Heils zwischen Israel und Heiden geben. Es gibt nur ein Heil. Und dieses eine Heil liegt in Jesus, dem Christus der Verheißung. Damit ist es zwar notwendig, dass man selbst untergeht, um Leben von Christus zu bekommen. Und gerade hier der Abschluss dieses Verses, dass Jesus auch Widerspruch erregt, dass dem Heil widersprochen wird, macht klar, im Volk Israel wird eine Trennlinie verlaufen. Ich hoffe, dass ich diesen Gedanken jetzt nicht zu schwerfällig erklärt habe, denn eigentlich ist der Vers recht stark in seiner Aussage. Es wird viele Feinde gegen Jesus geben. Viele werden ihm widersprechen, ihn lächerlich machen. Viele werden Mörder bevorzugen. Sie werden lügen und sich darin ganz selbstsicher sein. Sie werden sich gut fühlen, Jesus zu beleidigen. Das war damals so und es ist heute so. Jesus hat Feinde. Christen haben Feinde, wenn sie Jesus bezeugen. Und eben diesen Menschen ist Jesus zum Fall gesetzt. Nur diejenigen, die sich selbst verleugnen, denen ist das Heil erschienen. Nur diejenigen, die dieses Kind mehr lieben als sich selbst, die werden leben. Denen ist das Heil erschienen. So verlor Simeon alle Angst vor dem Leben und vor dem Tod. Er hatte sein Heil gefunden. Der Geist Gottes hatte es ihm offenbart. Kein anderer kann das sonst. Aber daneben wurde Simeon alles andere unwichtig. Ich denke, wir sollten auch darin einstimmen. Und dann, wenn wir das Heil Gottes gesehen haben, die Angst vor irgendwelchen Problemen und sogar vor dem Tod ablegen und durch die Freude an diesem wunderbaren Heil ersetzen. Tag für Tag. Nennen wir es Weihnachtsbotschaft, Lebensbotschaft, Heilsbotschaft, Rettungsbotschaft, Evangelium. Lass uns das Heil in Christus über allem anderen stehen. In vielen Liturgien dieser Welt hat diese Passage deshalb auch eine besondere Rolle eingenommen. Viele Menschen haben das bereits erkannt. Und in der Kirche ist diese Passage vielleicht auch unter ihrem lateinischen Namen bekannt, weil die ersten Worte dieser Passage auf Lateinisch Nunc dimittis heißen, so wird auch diese Passage gerne mit diesem Namen benannt. Mönche sprechen diese Verse häufig in ihrem Nachtgebet. Die Tagesgebete haben teilweise auch dieses Nunc dimittis. Auch Luther war von diesen Versen sehr angesprochen und sehr begeistert. Er komponierte das Lied mit Fried und Freud, ich fahre dahin, angelehnt an diese Verse. Und noch kamen nachher auch noch etliche Kompositionen dazu, teilweise sogar an Luthers Lied angelehnt. Da das Lied zu sehr als Beerdigungslied bekannt ist, weil es gerade im Anblick des Todes doch großen Trost spendet, wäre es vielleicht unangemessen, das heute an Weihnachten singen zu lassen. Vielleicht reicht uns der Verweis darauf, dass eben gerade an dieser Passage dieses Lied angelehnt ist. Auch wenn es mir immer wieder etwas übertrieben scheint, bestimmte Passagen fast mantrahaft in den Tagesbetrieb einzubauen oder mit allzu viel Leidenschaft an Textpassagen heranzugehen, ist die Aussage des Simeon vielleicht tatsächlich eine der gewaltigsten des Neuen Testaments. Gemeint sind hier diese Verse von 29 bis 32. Da ihr ja deutschsprachige Ausgaben habt, fängt hier die Passage nicht mit Nunc dimittis, sondern nunher entlässt du deinen Knecht in Frieden. Diese Passage hier, diese kurze Passage ist damit gemeint. Ich denke, auch bei der Gefahr, dass man so etwas überbetont, haben wir es mit einer so starken Aussage zu tun. Und vor allem mit einem so starken persönlichen Bekenntnis und gleichzeitig einer Verheißung. Eigentlich beinhaltet es ja gleichzeitig das persönliche Bekenntnis, eine Verheißung, eine Lehre und eine erfüllte persönliche Hingabe zum Erretter. Also wirklich bestens geeignet für Lieder, für Gebete, im Grunde für jede Gelegenheit. Diese Worte lassen uns doch verstehen, dass das Hier und das Jetzt, das sogenannte Diesseits, weit hinter dem Heil Gottes zurücksteht. Mehr noch als alle romantische Verliebtheit in große Formulierungen möchte ich Simon als Vorbild betonen. War es nicht so, dass Simon auf den Trost Gottes wartete? Wenn man genau liest, dann heißt es sogar auf den Trost für sein Volk, auf den Trost für Israel in Vers 25. Ja, wenn er wirklich nur auf das Heil für Israel wartete, dann offenbarte der Heilige Geist ihm gerade im Anblick des jungen Jesus, dass das Heil weiter gefasst ist, auch für die anderen Völker gilt. Aber ich glaube, ihm persönlich war das völlig egal. Er war ja Jude. Uns ist das sicher nicht egal, denn wir waren oder sind keine Juden. Umso besser, dass das Heil eben auch für die Völker gekommen ist. Aber eines überragt diese Erkenntnis noch um einiges. Simeon wartete zuallererst auf sein persönliches Heil. Und das ist tatsächlich die größte Weihnachtsbotschaft der Welt. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Das Heil in Christus ist eine persönliche Botschaft. Dies ist das größte Geschenk an Weihnachten, das man einem Menschen machen kann. Dass wir uns selbst machen können. Dass du den Christus erkennen darfst. Ich wünsche mir, dass viele Simeons an diesem Weihnachtsfest zum ersten Mal sagen, mein Heiland und mein Retter, Jesus. Möge der Herr es schenken, dass Jesus, der Retter, noch viele in unseren Familien, in unserer Umgebung, in unserer Stadt, in unserem Land wird. Möge er es einrichten, dass viele in dieses Bekenntnis einstimmen dürfen. Mein Heil liegt in Christus, der auf die Erde kam, um für meine Sünden zu bezahlen. Im Grunde ist das der dritte Merksatz. Ich möchte uns die zwei vorangegangenen noch einmal wiederholen. In der Geburt Jesu haben wir gehört, da erfüllte sich das Gesetz Gottes ganz genau, haargenau. Und die Herrlichkeit Gottes wurde sichtbar. Zweitens, es ist und war und bleibt der Heilige Geist, der unsere Sinne auf Christus, den Retter und Erlöser, lenkt. Weihnachten ist die Offenbarung Gottes für viele. Aber der dritte Satz ist ganz einfach. Alle Erkenntnis ist persönlich. Glaube ist nie theoretisch oder für andere. Alle Erkenntnis ist persönlich. Wenn wir alle in diese Erkenntnis einstimmen können, dann lasst uns gemeinsam Gott loben und anbeten und ihn würdigen. Als den, der er ist, mein Heiland und mein Retter. Amen.